in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem Infomagazin Freier Radio aus dem Südwesten. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Ausgabe am Freitag, den 22. November 2013, ist Mathieu von Radio Dreieckland aus Freiburg. Und mit mir auch im Studio ist Johanna. In dieser Sendung wird es um folgende Themen gehen: Neonazi-Stech im Revisionsprozess und keine Waffen vom Bodensee. Doch zunächst die Fokus Südwest Nachrichten.
Flüchtlinge in Konstanz protestieren gegen Essensgutscheine. Am Montag, den 25. November, wollen Flüchtlinge in Konstanz erneut Gutscheine verweigern, um die sofortige Auszahlung der Sozialleistung in Form von Bargeld zu fördern. Schon im August hatten die Flüchtlinge in Konstanz aus Protest gegen unwürdige Behandlungen die Annahme der Essensgutscheine verweigert, da ihnen aus dem Landratsamt eine Lösung bis Oktober versprochen worden war, allerdings nichts geschehen sei, wendeten sie sich nun noch einmal mit einem offenen Brief an das Landratsamt und protestierten erneut am Montag, den 18. November. Im Brief schildern sie die Problematik aus ihrer Sicht. Zitat: Ein Gutschein ist 15 Euro wert. Wenn die gekauften Sachen weniger kosten, bekommen wir nur bis zu 1 Euro Rückgeld. Der Rest verfällt. Wenn wir dann im Laden noch schnell etwas holen, um nichts zu verlieren, muss die ganze Schlange an der Kasse warten. Dann gibt es böse Blicke und aggressive Bemerkungen. Das ist uns unangenehm und macht uns Angst. Wir können auch nichts sparen, weil die Gutscheine verfallen. Wir haben gehört, dass Sie uns einen vernünftigen Umgang mit Bargeld nicht zutrauen, ja sogar Missbrauch unterstellen. Wir finden es schlimm, dass Sie solche Vorurteile über uns in die Welt setzen. Wir sind erwachsene Menschen. Wir möchten nur wie ganz normale Menschen leben.
Winterabschiebestopp ist noch kein Thema beim Innenministerium. Dieses Jahr, so der Pressesprecher des Innenministeriums Günther Loos, habe man sich im Innenministerium noch nicht einmal mit dem Thema befasst. Ja, haben wir denn schon Weihnachten oder was? Kommentierte Loos die Anfrage von RDL nach einer solchen zeitweisen Aussetzung der Abschiebungen. Letztes Jahr konnte sich das Innenministerium erst unmittelbar vor Weihnachten zu sehr eingeschränkten Ausnahmen von der generellen Abschiebepraxis durchringen. Mehrere Flüchtlinge in Freiburg haben pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit Abschiebebescheide erhalten. Ausreisen sollten sie jeweils in Länder Ex-Jugoslawiens, wo ihnen als Angehörigen diskriminierter, besonders von Armut betroffener Minderheiten ein harter Winter droht. Der Mangel an angemessenen Wohnungen und Heizmaterial macht die anstehende Kälte zu einer Gesundheitsgefahr gerade für Kinder und gesundheitlich geschwächte Personen. Für das Innenministerium Baden-Württemberg scheint diese Tatsache jedoch kein Entscheidungskriterium für einen sogenannten Winterabschiebestopp zu sein. Die Bundesländer können nach dem Aufenthaltsgesetz die Abschiebung zwar nicht generell, aber für definierte Gruppen von Flüchtlingen in begründeten Fällen bis zu 6 Monate lang aussetzen. Nach kurzer Unterbrechung kann diese Aussetzung wiederholt werden. Diesen durchaus großen Handlungsspielraum verschleiert das Land, statt ihn maximal zu nutzen und damit ein Signal an die übrigen Bundesländer zu senden.
AKW Fessenheim, Trinationaler Atomschutzverband TRAS, zieht Klage an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiter. Nach Ablehnung der sofortigen Schließung des AKW Fessenheim durch das oberste französische Gewaltungsgericht Conseil d'État zieht die Trinationale Atomschutzverband TRAS seine Klage an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg weiter. TRAS erachtet es als erwiesen, dass Frankreich das Recht auf Schutz des Lebens als auch verfahrensrechtliche Bestimmungen verletzt hat. Es sei offensichtlich, dass der Betrieb des AKW Fessenheim mit Risiken verbunden sei, welche im Fall eines atomaren Unfalls für die umliegenden der Bevölkerung in Frankreich, Deutschland und der Schweiz eine gravierende Gefahr für Leib und Leben bedeuteten. Auch das Recht auf ein faires Verfahren sieht der TRAS bei der öffentlichen Anhörung der Parteien vor dem obersten französischen Verwaltungsgericht verletzt. So war die Gegenpartei mit mehr als doppelt so vielen Personen vertreten als der TRAS. Außerdem hatte die neu eingesetzte Präsidentin der Abteilung des obersten französischen Verwaltungsgerichts von 2009 bis 2011 die Rechtsabteilung des französischen Ministeriums für Ökologie geleitet, die schon damals die Gegenpartei vom Trinationalen Atomschutzverband vor dem Verwaltungsgericht Straßburg war. Das Aktionsbündnis Fessenheim stilllegen jetzt wird außerdem am Montag, den 25. November, nach Stuttgart mit der Forderung ziehen, die 17,5% Anteile der ENBW an AKW Fessenheim zu kündigen.
Umweltministerium beantwortet Fragen zum Brennelementetausch in Neckarwestheim. Mit einem offenen Brief hat das Umweltministerium am Mittwoch auf Fragen und Kritik des Aktionsbündnisses Energiewende Heilbronn reagiert. Das Aktionsbündnis hatte sich Anfang November an die Öffentlichkeit und das Umweltministerium gewandt, nachdem es infolge eines Brennelementetausches nach vorsorglichem Abfahren des Reaktors im Kernkraftwerk Neckarwestheim zu erhöhten radioaktiven Emissionen gekommen war. Zusammenfassend stellt das Umweltministerium in seinem Brief an das Aktionsbündnis fest, dass das vorsorgliche Abfahren der Anlage zum Tausch defekter Brennelemente als eine sicherheitsgerichtete Maßnahme zu bewerten ist, die abgegebene Aktivität über den gesamten Zeitraum des Kurzstillstands in Summe kleiner als 1% eines zulässigen Tageswertes war, die von dieser Abgabe ausgehende zusätzliche Belastung als vernachlässigbar im Vergleich zur Belastung durch natürliche Strahlung zu bewerten ist und zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bürger in der Umgebung der Anlage auch nur im Ansatz bestand.
Laut dem Gutachten der Staatsanwaltschaft war der ENBW-Deal 780 Millionen zu teuer. Das Gutachten der Staatsanwaltschaft zum Kaufpreis im ENBW-Deal hat bestätigt, dass die frühere CDU-Landesregierung mit Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus einen massiv überhöhten Kaufpreis für das Unternehmen bezahlt hat. Das Gutachten war im Zuge der Untreue-Ermittlungen gegen Mappus und seinen Parteifreund Dirk Notheis vom Münchner Finanzwissenschaftler Wolfgang Ballwieser in Auftrag der Staatsanwaltschaft erstellt worden. Zitat: Wir erwarten von der CDU auch eine klare Erklärung, wer den Deal in Nibelungentreue durchgewinkt hat und warum der Kaufpreis bis heute verteidigt wird. Zitat Ende, sagte SPD-Obmann Sascha Binder. Bei den 780 Millionen Euro bleibe es nicht, so die gemeinsame Pressemitteilung von Grünen und SPD, denn die Steuerzahler müssten für den Deal noch Zins und Tilgung aufbringen.
Am Montag begann vor dem Landgericht Freiburg der Revisionsprozess gegen den Neonazi Florian Stech. Michael von Radio Dreieckland aus Freiburg war am ersten Prozesstag vor Ort. Er wurde von seinem Kollegen Nils interviewt.
Der bekennende Nazi Stech war am 1. Oktober 2011 mit seinem Auto in Riegel bei Emmendingen in eine Gruppe Antifaschistinnen gefahren und hatte einen von ihnen so schwer verletzt, dass der junge Mann Hirnblutungen erlitt und mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt werden musste. In der ersten Verhandlung im Sommer 2012 sprach das Landgericht Freiburg Stech vom Vorwurf des versuchten Totschlags frei, da man ihm angeblich keinen Vorsatz nachweisen habe können. Er habe in Notwehr gehandelt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe war jedoch nicht zufrieden mit der Prozessführung und verwies den Fall zurück an das Landgericht. Dass Stech nur kurz zuvor auf Facebook Gewalttaten gegen Linke angekündigt hatte, sei im ersten Prozess nicht berücksichtigt worden. Stech hatte geschrieben: "Ich warte nur darauf, dass einer mal angreift, dann kann ich ihn die Klinge fressen lassen." Der Revisionsprozess gegen Florian Stech begann heute Morgen und Kollege Michel war vor Ort. Michel, was war denn das Thema heute Vormittag im Prozess?
Zunächst wurde die Anklage verlesen und zugleich hat das Gericht auch nochmal deutlich gemacht, was denn die engen rechtlichen Vorgaben des Bundesgerichtshofes sind in den Tatfeststellungen, wenn es jetzt diesen gesamten Prozess in seinen Tatfeststellungen aufzuräumen hat. Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Der BGH hat das Verfahren schon deshalb aufgehoben, weil der Freispruch beruhte auf der Annahme eines sogenannten Notwehrexzess. Der BGH hatte dann gesagt, angesichts der von dir zitierten Vorgeschichte, die drei Tage vor dieser Tat gewesen ist, seien ernsthafte Zweifel an dem Verteidigungswillen von Stech gewesen. Und von daher hätte schon aus dieser Grundlage das Gericht sich nicht darauf zurückziehen können, auf den sogenannten entschuldigenden Notstand. Es hat aber zugleich auch relativ präzise Vorstellungen entwickelt, im Sinne ähnlich wie die Verteidigung auch, in Bezug auf die Frage, dass man sich nicht angreifen lassen muss von Antifas und dass man sich auch legitimerweise verteidigen kann. Das sind so ungefähr die Vorgaben, also ein recht enges rechtliches Korsett auf der einen Seite, und auf der anderen Seite müssen wesentlich präziser die Tatbestände nochmal erfasst werden. Unstrittig dürfte wohl gewesen sein, oder das wird wohl, glaube ich, auch nicht von der Nebenklage bestritten, dass es eine in Anführungszeichen Notverlage gewesen ist. Die Frage ist nur, wie Stech dort reingegangen ist. Und das wird jetzt also praktisch in den 10 Prozesstagen, die terminiert sind, genauer ausgeführt werden müssen.
Du hast jetzt in einer Prozesspause auch schon ein Gespräch mit der Vertreterin der Nebenklage.
Ja, Angela von Maniak geführt. Es dreht sich genau um diese rechtlichen Vorgaben, weil die ja dieses Verfahren jetzt doch sehr strukturieren werden. Man muss dazu sagen, dass zugleich auch noch die Nebenklage auch die Möglichkeit des versuchten Mordes in den Raum stellt. Und ich glaube, wir spielen das jetzt einfach mal ab und dann wissen wir Bescheid näher.
Angela von Maniak, das Gericht hat die dritte Strafkammer hat eingebracht, sehr eng, die Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofes in Bezug auf die Vorgaben für diese Verhandlung, insbesondere zu prüfen der Notwehrlage. Welche konkreten Schlussfolgerungen hat das denn für die Beweisaufnahme jetzt?
Die Beweisaufnahme wird sich insofern ändern, weil die jetzige Kammer sich insbesondere auch damit befassen muss, ob die Handlung von Florian Stech tatsächlich vom sogenannten Verteidigungswillen getragen war. Das bedeutet, wenn die Beweisaufnahme ergeben sollte, dass der Stech sich nicht wirklich eigentlich gegen diesen Angriff der Antifas zur Wehr setzen wollte, sondern stattdessen aus Hass auf Linke zum Beispiel die seinerseits verletzen wollte, dann könnte es dazu führen, dass das Gericht dieses Mal zum Ergebnis kommt, dass eben keine Notwehrhandlung im rechtlichen Sinn gegeben ist.
Der BGH vertritt unter anderem aber auch die Auffassung, wenn dieses Motiv nicht dominant wird, also dieses Motiv aus Hass oder so, sondern dass trotzdem andere Motive, zur Verteidigung der Rechtsordnung, Wiederherstellung der Rechtsordnung, dann ist das abzulehnen, also freizusprechen in jedem Fall.
Nee, nicht in jedem Fall, weil dann haben wir natürlich nochmal die nächste Ebene, zu der der Bundesgerichtshof ebenfalls Ausführungen gemacht hat, nämlich ob diese Verteidigungshandlung denn auch tatsächlich erforderlich war, ne? Also ob sie das mildeste Mittel war, um einen etwaigen Angriff Angriff abzuwehren. Auch das wird dann möglicherweise wieder Thema sein im Verfahren.
Wird im Prinzip irgendwas Neues hinzukommen im Verhältnis zur erstinstanzlichen?
Das lässt sich natürlich nach jetzigem Stand der Dinge nicht wirklich einschätzen. Klar, die Gewichtung der einzelnen Zeugen wird möglicherweise etwas anders ausfallen. Inwiefern die Verteidigung noch irgendwelche Anträge auf Lager hat, von denen wir jetzt noch nichts wissen, kann ich im Moment einfach noch nicht sagen.
Ihr habt jetzt euch nochmal entschlossen, den Mordgesichtspunkt, den versuchten Mord mit reinzunehmen, auf Grundlage der politischen Gesinnung?
Ja, und zwar ganz einfach, weil wir das für absolut zwingend halten, spätestens nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs. Wenn wir nämlich zum Ergebnis kommen, dass der Florian Stech nicht mit Verteidigungswillen gehandelt hat, sondern vielmehr das überwiegende Motiv war, Hass auf Linke, die angreifen zu wollen, die vernichten zu wollen, die umbringen zu wollen, dann kommen wir überhaupt nicht drum rum, hier Mordmerkmale zu prüfen, nach unserer Auffassung, und zwar das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe.
Ja, und so ist denn jetzt praktisch das Gericht heute in die Hauptverhandlung so eingestiegen. Das heißt, es ist die Zeugenvernahme gewesen. Die erste Zeugin ist eine Kinderkrankenschwester aus dem Landkreis Amding gewesen, die dort um 19:15 ihr Auto geparkt hat und dann nach 2 Minuten auf einmal hörte, zeitgleich zwei Ereignisse bemerkte. Es kam eine Gruppe rüber über einen bestimmten Steg auf die Gruppe zu und zur gleichen Zeit ging es praktisch los in dem Wagen, das mit durchdrehenden Reifen Florian Stech auf diese Straße und in Richtung dieser Brücke sich bewegt hat und dann durch diese Gruppe durch, wo welche zur Seite springen konnten. Derjenige, der dort erfasst worden ist, eben nicht zur Seite springen konnte, sondern irgendwie vorne auf die Motorhaube kam und dann über die Motorhaube auf die Straße, und wo sie dann auch nochmal relativ anschaulich beschrieb, wie er dann verletzt dort lag, während Stech beschleunigt weitergefahren ist und der dort mit Krämpfen dann eben lag und wo sie auch von ihrem Eindruck als ausgebildete Kinderkrankenschwester durchaus es abhängig von der Frage der Ankunft des Notarztwagens die Todeswahrscheinlichkeit durchaus in Betracht gezogen hat. Eine Bemerkung muss ich an diesem Punkt noch machen. Also Stech präsentiert sich jetzt als der sonore Geschäftsmann und Verkäufer, sei es, dass er einen Anzug hält. Sein Verteidiger Köpke hat auch Wert gelegt darauf, die Erklärung, Herr Stech wird ja zur Sache nichts aussagen und will zur Person auch nichts weiter sagen, auch die persönliche Erklärung, wurde also praktisch um die narzisstischen Elemente, die in dieser ersten Verhandlung da gewesen sind, also EU-Feindschaft plus Förderung des Bauernstandes und die große Bezugnahme auf seinen Großvater in dieser Hinsicht, all dieses wurde entschlackt aus dieser persönlichen Erklärung, die da dem Gericht präsentiert wurde, wo daraufhin dann in dem Antrag auch, dass man auch Mord zugrunde legen muss, umgekehrt dann die Nebenklage diese Elemente dann doch wieder mit Bezug auf seine, zumindest zur Tatzeit, narzisstische Gesinnung eingeführt hat.
Soweit Michael, Redakteur von Radio Dreieckland Freiburg, der am ersten Tag des Revisionsprozesses gegen den Neonazi Florian Stech im Landgericht Freiburg war. Der Bodensee ist bekannt für seine Äpfel. Dass der Bodensee ein hervorragendes Umfeld für die Waffenindustrie stellt, wissen nur wenige. Keine Waffen vom Bodensee beobachtet das Handeln der Waffenindustrie im Bodenseeraum und listet akribisch die Bedeutung der Todesindustrie in dieser deutschen und schweizerischen Ecke. Konrad von Radio Dreieckland aus Freiburg hat sich mit Lotta Höffler von Keine Waffen vom Bodensee unterhalten.
Wie kommt es denn, dass sich da relativ viele Rüstungsfirmen am Bodensee angesiedelt haben?
Ja, das liegt an der Tradition. Der Auslöser war einst der berühmte Graf Zeppelin, der Anfang 1900 diese Idee mit dem Zeppelin durchgesetzt hat. Vorher war das natürlich nur ländliche Gegend. Also damit kamen die Schlosser und die Schweißer und die Schrauber dran. Um den zu fliegen, hat es natürlich auch Motoren gebraucht. Da kam dann Maybach aus dem Stuttgarter Raum an den Bodensee. Der Zeppelin hat dann auch Getriebe und Übertragungsgestänge gebraucht. Da ist dann die Zahnradwerke Friedrichshafen draus entstanden, also die ZF. Und so ist das gewachsen durch den Ersten Weltkrieg. Dann hat man praktisch auch während der Versailler Zeit trotzdem weitergebaut. Aus Zeppelin ist auch Dornier entstanden. Dornier war einst Konstrukteur dort. Der hat dann den Flugzeugbau angefangen. Man hat die Flugzeuge trotzdem weiter im Ausland weitergebaut und konstruiert. Im Dritten Reich ist es natürlich richtig hochgeschwappt dann. Mit allen Konsequenzen natürlich auch für Friedrichshafen. 1944 ist es im Boden platt gemacht worden. Kaum war die Asche verglüht und die Bundeswehr ist in den 50er Jahren dann wieder entstanden. Und dann sind alle wieder anmarschiert, raus aus ihren Deckungen und voll rein. Weil was anderes konnte man ja nicht, ja.
Jetzt Bodensee, kann das dann überhaupt ohne Rüstung überleben?
Wenn man davon ausgeht, dass der Anteil der Rüstungsbeschäftigten an der Gesamtbeschäftigtenzahl in der Bundesrepublik bei circa 0,1% liegt, das sind natürlich immer nur Schätzzahlen, man redet von 60.000 bis 80.000 Arbeitsplätze in der Rüstung, das ist also verschwindend klein. Natürlich für die Gegend jetzt am Bodensee ist es schon relativ dicht. Also um den Bodensee gibt es ungefähr, wir schätzen so gut 7.000 Arbeitsplätzen von ja, um die 20.000, 25.000. Also das wäre hier natürlich momentan nicht so einfach, da auszuweichen. Aber wir wissen ja, hier südlich der Donau, das geht ja bis ins Badische rüber, bis an den Lech. Wir haben praktisch keine Arbeitslosen, wir haben Vollbeschäftigung. Also die Leute, die dort nicht arbeiten wollten, könnten in anderen Betrieben locker Arbeit finden.
Wenn man jetzt hingeht und Rüstung kritisiert bzw. darüber informiert, dann braucht man natürlich auch Informationen. Wo habt ihr denn eure Informationen her bei der Rüstung, da wir doch schließlich und endlich alles unter dem Geheimhaltungsaspekt betrieben?
Ja, wir werten natürlich alles so aus, was zugänglich ist. Die Homepages, die Firmen prahlen ja gern mit ihren tollen Produkten und Leistungen. Eigenartigerweise ist es im Rüstungssektor nicht so, obwohl ja alles, wie immer betont, und wird ja legal geschieht. Ja? Die Firmen machen ja nur legale Dinge, in Anführungsstrichen. Aber da sind sie sehr zurückhaltend. Also man muss dann schon immer wieder tief reingehen in diese Homepages und vor allen Dingen bei Rüstungsmessen, die ja auf der ganzen Welt stattfinden. All diese großen Firmen hier vom Bodensee, sei es MTU, ERDS, Diehl und die große ZF, die sind alle überall dort präsent, weil sie überall auf der Welt hin exportieren. Diese Unterlagen, die werten wir natürlich aus. Dann natürlich so Jubelberichte in der Heimatpresse, wenn wieder mal was Tolles an Land gezogen wurde. Also es ist so eine filigrane Arbeit überall. Gucken wir nach. Wir warten dann natürlich immer noch auf die großen Whistleblower wie Edward Snowden oder sowas, aber die machen sich rar hier.
Edward Snowden ist vielleicht der richtige Ausdruck. Was würde denn jemandem blühen, wenn er tatsächlich auspackt? Das heißt, so ein paar Informationen letztlich von sich gibt. Das müssen ja nicht mal geheime Informationen sein. Es gibt ja den einen oder anderen Chef, der schon ja davon ausgeht, dass wenn er das, was auf der Webseite steht, entsprechend weiterreicht.
Ja gut, die Leute sind natürlich sehr ängstlich. Ja. Wenn man zum Beispiel Überlingen nimmt, fast jeder hat mit Diehl zu tun. Ja. Diehl ist übrigens die scheußlichste Waffenschmiede mit ihren Zerstörungswaffen, Raketen und so weiter. Und man darf nicht vergessen, das ist ein durchwobenes Netz, ja, dieses Sponsoring, da haben schon die Schülerfußballmannschaften Trikots von denen, da wird die Caritas versorgt und jeder, der irgendeine Veranstaltung macht, der wird da reichlich unterstützt. So ist man da in diese öffentliche Gesellschaft vernetzt, sodass keiner das in Frage stellen will und von den Offiziellen, von der Politik sowieso, weil diese Betriebe sind natürlich große Gewerbesteuerzahler. Also das ist so ein Netzwerk, da sind alle vorsichtig, da arbeiten schon die Familien generationsweise da drin. Ja, da ist in der Zwischenzeit schon der Enkel oder Urenkel arbeitet irgendwo in einer der Betriebe. Und man hat sich was geschaffen und das will man natürlich erhalten.
Da kann ich mir nur vorstellen, dass entsprechend Widerstand gegen Rüstungsindustrie sehr schwer zu organisieren ist. Vor allen Dingen, wenn dieser Widerstand auch praktisch um den Bodensee herum, sprich auf deutscher und Schweizer Seite, her zu formieren sein sollte.
Ja, es gibt jetzt schon über Jahre diesen Osterweg, der sich so aus den früheren Ostermärschen so entwickelt hat. Das ist mehr heute so kirchliche Organisationen, die sich da engagieren, aber es ist eine bunte Mischung. Das ist ein recht mutiger Kreis. Da geht es natürlich auch vor die Firmen, dann natürlich zu anderen Gelegenheiten, wo wir dann auch Demos oder mal eine Sitzblockade organisieren. Aber das ist natürlich, wie du sagst, recht mühsam. Ja.
Rüstung braucht auch Abnehmer, sprich Menschen, die das kaufen und vor allen Dingen Staaten, die das kaufen, immer wieder kaufen, weil sie es einsetzen. Wohin fließen denn die Waffen vom Bodensee?
Ja, das kann man ja jetzt wieder nachlesen. Heute kam ja in Nachrichten, jetzt ist der Rüstungsexportbericht draußen von 2012. Ja, im Grunde überall hin. Durch offizielle Kanäle, durch inoffizielle das Rüstungsgeschäft und da ist ja ein riesen Schwarzmarkt auch da. Also das ist recht mühsam. Jürgen Kresslin hat es ja sehr gut in seinem Schwarzbuch Rüstung da beschrieben und anderswo auch die IMI in Tübingen, die bringen diesen Rüstungsatlas Baden-Württemberg auch raus. Also es gibt viele Unterlagen, in denen das ganz gut recherchiert wird.
Wie ist denn so in die Entwicklung in den letzten Jahren gewesen? Geht es in mehr Rüstung oder in weniger Rüstung hinein?
Das ist ja noch hier alles, wenn man jetzt Flugzeuge und sowas anschaut, so Panzerzubehör, das wird sicherlich sich reduzieren. Das kann man ja auch so in der Tagespresse lesen. Die klagen schon ein bisschen. Natürlich, die Bundeswehr hat riesig reduziert. Die NATO ist am Reduzieren und das soll halt ersetzt werden, diese Ausfälle da, durch Drittstaaten. Und wir kennen das ja aus der Tagespresse, diese Drittstaaten-Diskussion, dass natürlich auch an Länder wie Saudi-Arabien, die Menschenrechte mit Füßen treten. Diese Länder, diese arabischen Fernost, das sind so die Länder, da wird noch heftig aufgerüstet. Das ist ja da unten das Pulverfass, wo wir Freund und Feind beliefern. Ja.
Ein doppeltes Geschäft, ganz ja, einfach. Ein ja. Geschäft mit dem Tode.
Ja, kann man sagen.
Soweit Lothar Höfler von Keine Waffen vom Bodensee. Mehr Infos zum Waffenhandel am Bodensee könnt ihr auf der Webseite keinewaffenvombodensee.com erhalten. Das war's auch wieder mit dem Fokus Südwest in der Ausgabe von Freitag, den 22. November 2013, zusammengestellt von Mathieu von Radio Dreieckland aus Freiburg. Die GEMA-freie Musik stammte von Andy Widerski, Josh Woodward und La Santissima Irreverencia.
Se ha vuelto complejo. El horizonte ya no te asusta y lo dominas. Tus razones son cada vez más fuertes. Siempre se ha tratado de ganar y ganar. Los sueños se quedaron encerrados en una libreta vieja. Ah. ojos están por debajo de tu vista, como una breve estrella fugaz te transportas inimaginable.